Ja, nochmal einen schönen guten Morgen und ich freue mich auch, wieder mal hier zu sein. Ich glaube, das ist in diesem Jahr sogar das erste Mal, aber nicht das letzte Mal. Und wir wollen noch schöne Grüße von Dagmar soll ich noch bestellen, aber ihr wurde das heute Morgen dann doch zu viel, auch noch mitzukommen, auch wenn sie schwer dran gedacht hat, aber vielleicht beim nächsten Mal. Heute Morgen wollen wir uns mit einer Person aus dem Alten Testament beschäftigen, wie es ja schon im Bibeltext zum Ausdruck kommt, es ist Jeremia. Jeremia ist in der Nähe von Jerusalem geboren worden, sein Vater war Priester. Das heißt, er hat bestimmt von klein auf schon was mitbekommen von Gott, von der Wichtigkeit, sich nach ihm auszurichten, auf sein Wort zu hören. Lasst uns aufsehen auf Jesus, das ist das Motto, das er sicherlich auch schon hatte. Und das ist ein Satz, der immer gültig ist. In welcher Situation euch auch bin, ob es mir gut geht, ob es schlecht geht oder was auch immer. Auf Jesus sehen kann ich immer und das sollte ich immer. Diese Blickrichtung zeigt mir erst wirklich, was wichtig ist, worauf ich mich verlassen kann, was Bestand haben wird oder was vergehen wird. Es lenkt meinen Blick von mir selber weg, von meinen Problemen und meinen Schwierigkeiten, macht ihn frei und offen für Gott, für Jesus und auch für meinen Nächsten. Dass ich wirklich auch den anderen in den Blick bekomme und nicht nur um mich selber drehe. Es gibt so viele Menschen, auch in der Bibel, die wollten Jesus nachfolgen oder die wurden von ihm berufen, komm und folge mir nach. Und dann sagen sie, ja Moment, aber ich muss erst meinen Vater beerdigen oder ich muss erst dies machen oder ich muss erst jenes machen. Man schaut nach rechts, man schaut nach links, man hat tausend Möglichkeiten und Sachen, die man sieht, die man machen möchte und man vergisst das Wesentliche auf Jesus zu schauen und ihm nachzufolgen. Und ich denke, der Jeremia, der war eben so ein Mensch, der ganz auf Gott fokussiert war und der das gemacht hat, was Gott von ihm wollte. Und dann möchte ich mal sagen, ja toll, das ist doch eine gute Lebensweise und dann muss es ihm doch gut gegangen sein. Wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich Gott nachfolge und tue, was ihm gefällt, dann muss er mir doch alle Wege ebnen, dann muss es mir doch immer gut gehen. Ja, Pustekuchen, das ist uns nirgends verheißen. Und unsere Erfahrung zeigt auch, dass dem nicht so ist. Auch wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir tun, was er uns sagt, werden Schwierigkeiten kommen. Und manchmal gerade deshalb, weil wir uns zu Jesus halten, ecken wir bei manchen Leuten an. Weil Jeremia sich zu Gott gehalten hat und sein Wort verkündet hat, eckte er bei seinen Leuten an. Wollten sie ihn nicht mehr hören? Er war 40 Jahre im Dienst etwa. Und was hatte er für eine Botschaft? Er musste Zerstörung predigen. Er sagte, Jerusalem wird untergehen, der Tempel wird zerstört werden. Und die Leute wollten das nicht haben. Ihnen gefiel die Botschaft nicht. Sie wollten nicht dem wahren Gott nachfolgen. Sie waren schon religiös. Eigentlich fand ich so ziemlich auch wie unsere Gesellschaft. Religiös sein ist gut. Man darf alles machen. Es muss nur eine Privatsache sein. Man darf dem anderen damit nicht auf den Wecker fallen. Selber kann man glauben, was man will und dann wird man auch noch gut angesehen vielleicht sogar. Und auch diese Botschaft, die der Jeremia hatte, die passte ihm eben nicht. Und obwohl Gott ja immer wieder seine Ankündigung bezeugt und sagte und in Erfüllung gehen ließ, lehnten sie ihn ab und folgten lieber den falschen Propheten, weil ihnen diese Botschaft lieber war. Ich hatte so das Gefühl, also aus gehabtem Schaden nichts gelernt. So hätte man diese Situation beschreiben können. Sie fallen auf die Nase und folgen trotzdem weiterhin den falschen Propheten. Aber der Jeremia, der hatte eben kein leichtes Leben. Und den Bibeltext, den wir jetzt lesen, der ist ein Gespräch mit Gott, in dem er ihm seine ganze Klage darlegt über seine Not, die er hat. Und in einer Liedzeile heißt es, an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Und das, finde ich, so ist diese Situation, in der der Jeremia hier in diesem Text ist. Er ist an dem Ort, an dem Ohr Gottes und klagt ihm sein ganzes Leid. So ähnlich, wie es auch der Psalmist in dem Psalm 73 gemacht hat. Und dort, ihr könnt mitlesen, sagt Jeremia zu Gott, Herr, du hast mich überredet. Und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker als ich und hast den Kampf gewonnen. Und nun werde ich lächerlich gemacht. Tag aus und Tag ein. Alle verhöhnen mich. Denn so oft ich das Wort ergreife, muss ich schreien. Gewalt und Zerstörung erwarten euch. Deine Botschaft bringt mir nichts als Hohn und Spott. Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln. Von ihm hört man nichts als Schreckensmeldungen. Zeigt ihn an, wir wollen ihn verklagen. Alle, denen ich vertraut habe, lauern darauf, dass ich zu Fall gebracht werde. Vielleicht lässt er sich hereinlegen. Dann ist er uns ausgeliefert und wir können uns an ihm rächen, sagen sie. Aber du, Herr, stehst mir bei, wie ein mächtiger Held. Darum werden meine Feinde stürzen und nicht den Sieg davontragen. Nein, es wird ihnen niemals gelingen. Unvergesslich und groß wird ihre Schande sein. Herr allmächtiger Gott, du prüfst die Menschen, die nach deinem Willen leben. Du kennst sie ganz genau. Lass mich mit eigenen Augen sehen, wie du meine Feinde für ihre Bosheit bestrafst. Dir habe ich meinen Fall anvertraut. Singt für den Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt boshafter Menschen. Es ist ein Text, von dem ich schon denke, man merkt den Frust des Jeremias. Das ist nicht so einfach und glaubt manchmal, dann fragt man sich ja, dürfen wir denn überhaupt so frustriert und niedergeschlagen sein? Wir sind doch im Auftrag des Herrn unterwegs und wir dienen ihm doch und dann muss doch alles Friede, Freude, Eierkuchen sein und dann so ein Frust, das darf doch nicht sein. Ja, aber manchmal ist das so. Und das ist ja für einen Jeremia auch zum Mäusemelken. Da ist er unterwegs, sagt das, was Gott möchte und ja, was passiert? Man hat nichts als Ärger. Keiner springt freudestrahlend auf, weil man sagt, was Gott möchte, sondern man bekommt immer wieder einen auf den Deckel, man leidet darunter und ja, wie fühlt man sich dann? Wie soll man dann mit Gott umgehen? Ist das nicht ungerecht, dass das so passiert? Wie würden wir denn uns fühlen, wenn wir in dieser Situation des Jeremias wären? Wir würden doch auch nicht freudestrahlend durch die Gegend laufen. Zumal Jeremia dieses Amt ja gar nicht haben wollte. Gott hat ihn als jungen Menschen berufen und er hat sich dagegen gewehrt. Er fühlte sich viel zu jung, er fühlte sich ungeeignet für die Aufgabe. Aber wenn Gott sich etwas in den Kopf setzt, dann lässt er nicht so leicht locker. Dann bohrt er nach und dann diskutiert er mit Jeremia. Und dann hat er auf alle seine Fragen und Einwände eine Antwort bereit. Und das war ja nicht nur beim Jeremia so, das sieht man auch bei anderen Leuten. Und so kommt Jeremia dann zu der Aussage, Gott, du bist stärker als ich. Du hast diesen Kampf gewonnen und du hast mich überredet, diesen Auftrag auszuführen. Du hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen. Du hast mich mit schönen Worten geködert und ich habe mich darauf eingelassen. Ja, du hast mich mit Gewalt gepackt, mir Gewalt angetan, dass ich gar nicht anders konnte. Und was habe ich jetzt davon? Nichts als Ärger. Sie spotten über mich. Sie machen mich lächerlich. Sie verhöhnen mich. Ich diene als Zielscheibe ihres Hohn und Spotts und das jeden Tag neu. Und was habe ich denn auch eine Botschaft? Ich muss ihnen immer wieder Unglücksnachrichten überbringen. Zerstörung, Verwüstung, Gewalt. Ja, wie sollen sie dann mich auch mögen und mir etwas Gutes tun? So denkt der Jeremia. Das ist seine Situation. Aber geht es uns nicht vielleicht manchmal ziemlich ähnlich, dass wir auch denken, ja, wir haben auch nur noch Botschaften, die Leute heute nicht mehr hören wollen, die ihnen gegen den Strich gehen. Wer will schon was davon hören, dass Jesus für uns als Sühnopfer gestorben ist? Das passt nicht mehr in unsere aufgeklärte Zeit so etwas. dass Jesus einen Absolutheitsanspruch hat. Er sagt, ich bin der einzige Weg, der zum Vater führt. Das ist doch heute absolut verpönt. Es soll alles gleichwertig und alles gleichgültig sein. Und wehe, man ist einer anderen Meinung, dann hört die Toleranz ganz schnell auf. Oder unsere Haltung in moralisch-ethischen Fragen, wenn wir sie von der Bibel bestimmen lassen. Da reden wir von Ehe und Familie in einem Bild, das heute ganz anders gesehen wird. Wir dürfen unsere Meinung ja kaum noch sagen. Wenn wir konkrete Aussagen zum Ausleben der Sexualität machen, das wird heute als altmodisch, rückständig und ja, nicht mehr zeitgemäß angesehen. Und trotzdem halten wir daran fest. Auch wenn wir diese Botschaft zu den Menschen bringen, dann ist sie ihnen unangenehm. Dann wollen sie das nicht mehr hören. Dann wollen sie auch uns zum Schweigen bringen. So, wie es mit dem Jeremia geschehen sollte. Und vielleicht denken wir dann die gleichen Gedanken, die der Jeremia hatte. Gott, wie kannst du nur? Kein Wunder, dass sie immer die Nase voll haben und nicht mehr hören wollen, was wir ihnen zu sagen haben. Wenn wir ihnen nur immer diese komischen Botschaften bringen, der Jeremia, wenn ich ihnen immer nur Gericht und Untergang prophezeien muss. Kein Wunder, dass sie damit nichts mehr zu tun haben wollen. Am besten, denkt Jeremia, schmeiße ich alles hin und quittiere den Dienst. Ich denke nicht mehr an Gott, ich rede nicht mehr in seinem Namen und dann ist alles erledigt. Ich will aufgeben und sagen, ich vergesse meinen Auftrag und rede nicht mehr im Namen des Herrn. Er hatte keine Lust mehr dazu. Was er erlebt hat, was er erdulden musste, das geht ja auch auf keine Kuhhaut. Das war ja auch viel zu viel. Und das ist doch dann eigentlich verständlich und vielleicht sogar logisch, dass man dann sagt, ich mache Schluss. Nur dann kommt in diesem Text eine sehr interessante Sache. Er schafft es nicht, von dieser Aufgabe loszukommen. Trotz allem Frust, trotz aller Unannehmlichkeiten, trotz aller Leiden bleibt er seiner Aufgabe treu und das über 40 Jahre. Und er beschreibt seine Gefühle so: Dein Wort brennt in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Es brennt wie ein rasendes Feuer in mir und so sehr ich mich bemühe, es zu ertragen, ich kann es nicht. Er musste es weitermachen, weil das Wort Gottes ihn nicht losließ. Gottes Wort setzte sein Herz in Brand. Gottes Herz setzt Menschenherzen in Brand. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf der Erde und das wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde. Er will unsere Herzen kommen und die Flammen der Liebe entfachen dort, dass wir brennen. Und es gibt Beispiele im Neuen Testament, wo das so war. Da sind die Emmaus-Jünger. Sie gehen völlig frustriert und enttäuscht zurück in ihre Heimat nach Emmaus. Jesus war am Kreuz gestorben, er war begraben worden und dann kamen die Frauen und sagen, das Grab ist leer. Alle ihre Hoffnungen waren dahin und also zurück in ihr altes Leben. Und dann kommt da ein ihnen unbekannter Mensch und gesellt sich zu ihnen, es war Jesus. Und erklärt ihnen, es musste so sein, dass Jesus leiden und sterben musste. Das ist doch schon in den Schriften euch aufgezeigt worden. Und am Ende dieser Begegnung sagten sie dann zu sich, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete und die Schrift öffnete? Ihre Herzen wurden auch in Brand gesetzt. Oder ich musste auch an den Paulus denken, der auch so ein Getriebener war, der wie der Jeremia nicht loskam davon, von Gott zu reden und zu predigen. Er schreibt an die Korinther, mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Ich muss es einfach tun und es würde mir schlechter gehen, wenn ich es unterließe. Der Paulus ist gepackt und er muss predigen. Und noch ein drittes Beispiel, Petrus und Johannes. Die gehen eines Tages in den Tempel und am Eingang sitzt ein Bettler und möchte Geld von ihnen, das sie nicht haben. Aber sie geben ihm, was sie können. Sie heilen ihn im Namen Jesus Christus und fangen dann an, von ihm zu reden, von ihm zu missionieren. Und das passt den oberen, den theologischen Führern nicht. Sie nehmen sie in Gefangenschaft. Und weil es schon Abend ist, dürfen Petrus und Johannes eine Nacht im Gefängnis verbringen. Und am nächsten Morgen werden sie dann vor den Hohen Rat gestellt und verhört. Und ja, am Ende bedroht der Hohe Rat die beiden Apostel und sagt, redet ja nicht mehr von Jesus, sagt nichts von ihm oder es wird euch schlechter gehen. Und darauf sagen die beiden, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Wir müssen davon reden, weil unser Herz voll davon ist und einfach hier hinaus muss, aus unserem Mund. Unser Herz brennt für Jesus und deshalb können wir nicht lassen, von ihm zu reden. Wie sieht das da bei uns aus? Ist unser Herz schon einmal entflammt worden, weil wir uns zu Jesus bekehrt haben, weil er in unser Leben gekommen ist? Oder ist das noch gar nicht geschehen? Und wenn wir mal zu Jesus gekommen sind, brennt unser Herz dann immer noch? Sind wir immer noch willig und bereit, für ihn unterwegs zu sein? Kümmert uns noch das Leid der Menschen um uns herum, ihre Verlorenheit, dass sie nicht zu Jesus kommen, wenn sie ihn nicht kennenlernen? Oder ist dieses Feuer schon erloschen? Freuen wir uns daran, dass wir zwar gerettet sind, dass wir eine Heimat im Himmel haben, aber ansonsten kümmern uns die Leute um uns herum nicht mehr? Sind wir noch bereit, etwas in die Nachfolge Jesu zu investieren und vielleicht auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen? Oder ist es uns inzwischen wichtig, dass die Menschen nicht schlecht über uns denken, uns nicht ablehnen, dass sie ein gutes Bild von uns haben und wir bei ihnen angesehen sind? Was ist uns wichtig? Was setzt unser Herz in Brand? Was prägt uns emotional? Jeremia ist weit davon entfernt, sich in Sicherheit zu wiegen oder zur Ruhe zu setzen, sondern er verkündet die Botschaft Gottes, auch wenn er weiß, dass sie nicht gern gehört wird. Und er weiß auch, dass hinter seinem Rücken über ihn geredet und getuschelt wird, dass man ihn versucht, aus dem Weg zu schaffen oder wenigstens mundtot zu machen. Er hört die Gerüchte, dass viele über ihn tuscheln und heimlich reden und einfach versuchen, ihn in eine Falle zu stellen. Und das Schlimme ist ja, es sind nicht nur die Menschen, die ihn sowieso nicht mögen. Es sind seine Freunde, seine Vertrauten, denen er vertraut hat, mit denen er eigentlich innige Gemeinschaft hatte. Selbst denen geht es über die Hutschnur und die sagen, nein, wir wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Wir wollen sehen, ob er nicht irgendwelche Fallen finden, in die er tappen kann, damit wir diese Botschaft nicht mehr hören müssen. Und ist das nicht auch oft unsere Situation? Die Leute wollen nicht hören, was Jesus sagt. Sie wollen nicht seinen Geboten festhalten, sondern ihre eigenen Wege gehen. Und da, wo wir dann trotzdem an seinem Wort festhalten, werden wir zu Außenseitern gemacht. Sind wir bereit dazu, um Jesu Willen? Eins ist aber Jeremia trotz allem ganz klar. Er ist nicht alleine. Gott ist bei ihm und er verlässt ihn nicht. Und er wird verhindern, dass seine Gegner ihn am Ende triumphieren und siegen. Und das gibt ihm Trost, Kraft, Mut und Zuversicht auch für morgen. Gut, das mit dem Liebesgebot, das ist beim Jeremia noch nicht so ganz ausgeprägt. Er möchte schon, dass Gott sofort eingreift und ja, seine Feinde bestraft. Da möchte er halt schon, aber was ganz wichtig ist und was wiederum sehr biblisch ist, er macht es nicht auf eigene Faust. Er geht nicht hin und dreht ihnen den Hals um, auch wenn es ihnen vielleicht unter den Fingern brennt, sondern er sagt, Gott, du bist mein Richter, du sollst das machen, hier, aber möglichst bald, möglichst schnell, sofort, auf der Stelle. Aber eben nicht in Eigenregie, sondern er lässt es Gott. Und das ist genau das, was Paulus auch an die Römer schreibt. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt er. Ich werde Vergeltung üben. Das ist eine Zusage und darauf können wir uns auch verlassen. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Nicht dann, wenn wir es wollen und zu unseren Bedingungen, sondern dann, wenn seine Zeit gekommen ist, dann wird er seine Gerechtigkeit aufrichten. Und darauf können wir und sollen und müssen wir warten, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt. Aber auch da, wo wir eben angegriffen werden, wo uns Leute querkommen, Auch da sollen wir eben warten und das Gott anheimstellen und sagen, hier, mach du das. Wie oft möchten wir nicht Leute am liebsten zum Mond schießen, weil sie mal wieder quer gekommen sind. Aber wir müssen es lernen. Und das ist ja so, nur weil wir zu Jesus gekommen sind, können wir nicht alles in Perfektion. Aber wir müssen darum bitten und es lernen, eben auch denen zu vergeben und mit denen auch in guter Gemeinschaft zu leben, die uns eben nicht so sympathisch sind, die uns immer wieder quer kommen, die uns ja Stöcke zwischen die Füße schmeißen, die uns auf den Schlips treten, was auch immer. Dass wir trotzdem ja irgendwie eine Beziehung zu ihnen bauen können. Dass wir Gott unsere Probleme sagen und von ihm erwarten, dass er sie löst und dass wir das nicht alles machen. Und das alles, ja, das Bewusstmachen der Größe Gottes führt Jeremia dann zu dem, was unser Gott, der Name unseres Sonntags heute sagt, zum Jubilieren. Am Ende dieses Abschnitts kommt er dazu, dass er Gott lobt und preist. Und das finde ich auch wieder ganz fantastisch, dass all der Frust, all die Erniedrigung und Demütigung, die der Jeremia erlebt hat, dass er das nachher überwinden kann und sieht, Gott ist ja viel größer als all das, was hier auf mich zukommt. Und dass er deshalb zum Loben Gottes kommt. Er merkt, das Schönste und Größte und Wertvollste, das kommt noch. Und das hat ja auch der Paulus gesagt in Römer 8, Vers 18. Ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Und der Paulus ist ja kein Träumer. Er hat ja sehr viel Leid auch erlebt. Das heißt, wenn er sowas sagt, dann hat das Gewicht. Er verniedlicht nicht das Leid. Er sagt nicht, das ist alles nicht so wild und nur so ein bisschen pusten, dann ist wieder alles gut. Nein, er weiß, Leid ist Leid und damit haben wir zu kämpfen. Aber er weiß auch, das, was uns erwartet, das ist noch viel größer und viel herrlicher. Und so schlimm das Leid, das uns jetzt trifft, auch ist, das alles ist noch viel größer und viel herrlicher und da werden wir alles andere vergessen. Das erste Lied, das wir gehört haben, Lebe dein Leben mit Perspektive Ewigkeit, kam darin vor. Und genau das ist das, was der Jeremia hat, das, was der Paulus uns sagt. Blickt nicht nur auf das Hier und Heute, blickt auf Jesus und blickt auf die Ewigkeit, auf das, was mal kommen wird. Dann werdet ihr Kraft bekommen, auch das zu überwinden, was euch jetzt so schwer fällt, wo ihr Probleme mit habt. Und es ist leider auch so, einmal eine Durststrecke überwunden und dann habe ich das für alle einmal gegessen. Das wäre schön, ist aber nicht so. Weil das ist halt ein Predigttext, wie er an einem Sonntag in der evangelischen Kirche vorkommt. Deshalb ist das der Predigttext. Wenn man aber weiterliest, dann merkt man, der Jeremia ist schon wieder frustriert. Und ganz schön, er sagt, er verflucht den Tag seiner Geburt. Also ganz schön heftig. Und trotzdem, trotz all dem, was ihn immer wieder frustriert, was ihn niederschlägt, er bleibt 40 Jahre im Dienst seines Herrn. Trotz allem bleibt er an ihm. Und das ist eigentlich das, was auch in der Textlesung kam, in dem Psalm. Da heißt es ab Vers 23, ich bleibe trotzdem stets an dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen, du bringst alle um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ich denke, das ist durchaus das Fazit, das man über das Leben oder über das Gebet hier des Jeremia setzen kann. Und das einfach auch gut ist, wenn das unser Fazit ist und dass wir sagen, ja Herr, trotz allem, was schiefläuft, trotz allem, wo ich Probleme habe, wo Leute mich niedermachen, ich bleibe bei dir, weil ich weiß, das Leben mit dir ist das Beste, was mir passieren kann. Du erfüllst mein Leben und du gibst mir eine Perspektive in die Ewigkeit. Du gibst mir eine überlebenslängliche Garantie, dass ich bei dir sein werde. Und das ist einfach schön und das sollten wir lernen, wirklich fest ein Gott zu bleiben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, und hab du herzlich Dank, dass wir zu dir kommen dürfen mit all unseren Problem, mit unserem Frust, mit unserem Leid und dass wir dir alles sagen dürfen, alles klagen dürfen und dass du uns hörst und immer wieder aufrichtest. Und hilf uns, dass wir ganz in deiner Nähe sind und dass wir dich nie aus dem Blick verlieren, ganz gleich in welcher Situation wir sind. Und dass wir unser Herz immer wieder neu bei dir entflammen lassen, dass dein Feuer in uns lodert und brennt und wir einfach nicht von dir lassen können und immer wieder von dir reden. Und mach uns auch bewusst, dass dieses Leben zwar 70, 80, 90 Jahre wird, aber nicht das Ende ist, sondern dass wir dann bei dir in der Herrlichkeit sind, die so schön ist, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Und dass uns das immer wieder Mut und Zuversicht gibt, auch den nächsten Tag mit dir zu beginnen. Danke, dass du einfach da bist und dass du uns trägst und hältst und dass du uns auch bis ans Ziel begleitest. Danke. Amen.